Als ich den Titel gesehen habe, Brandbeschleuniger oder Feuerlöscher, da habe ich gedacht, das ist ganz klar. Es ist auf jeden Fall ein Brandbeschleuniger. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Endothel, mit dessen Physiologie und auch Pathophysiologie. Das aber auch mit grundlagenwissenschaftlichen Schwerpunkt, muss ich sagen. Wenn man aus der Welt der Nock rein und Nock rauskommt und da, wo alle Mäuse genetisch identisch sind, dann ist es total einfach zu glauben, weil die Evidenz ist ganz klar. Aber wenn wir dann in die Klinik gehen, wo unsere Patienten genetisch total verschieden sind und auch an völlig heterogenen Krankheitsbildern leiden, wie zum Beispiel der Sepsis, dann wird es deutlich schwieriger. Und meine Herausforderung in den nächsten 20 Minuten ist im Prinzip, Ihnen ein bisschen etwas von dem Herzblut für das Endothel mitzugeben, ohne Ihnen einen einzigen Randomized Controlled Clinical Trial präsentieren zu können. Und letztendlich Sie ein bisschen dadurch zu führen, dass das Endothel ein total unterschätztes Organ ist und auch als solches begriffen werden kann und sollte, dass es durch die perioperativen Noxen doch bedingt sehr leidet, dass sich daraus aber auch Chancen und neue Ansätze ergeben. Und ein paar Aspekte davon wollte ich Ihnen gerne mitbringen. Dabei habe ich keine Interessenkonflikte. Ein bisschen zur Grundlage, das Endothel kleidet alle Gefäße von innen aus. Es ist ein einschichtiger Zellverband, der sich letztendlich in den Arterien, in den Venen und in den Kapillaren befindet. In seiner Gesamtoberfläche findet man unterschiedliche Angaben in der Literatur, irgendetwas zwischen 1000 und 7000 Quadratmeter. Das ist auf jeden Fall riesig und es hat auch ein ganz schönes Gewicht. Man schätzt es auf 1 bis 2 Kilo. Also es ist schon ein Organ von konsiderabler Größe im menschlichen Körper. Wir haben also den sogenannten vaskulären Baum oder the vascular tree. Da sind wir einerseits zunächst auf der arteriellen Seite. Die Arteriolen zum Beispiel sind 8 bis 100 Mikrometer im Durchmesser. Sie machen durch ihre starke, muskelstarke Adventitia oder Media in der Wand letztendlich einen größten Teil der vaskulären Resistance aus. Auf der Seite der Venolen sieht es ein bisschen anders aus in der Ultrastruktur. Hier sind in erster Linie die Endothelzellen und die Basalmembranen. Es gibt weniger Media und Adventitia. Die Gefäße sind etwas kleiner und hier findet eigentlich der größte Teil des Leukocyte-Trafficking statt, was ja doch eine signifikante Schnittstelle gerade in inflammatorischen Grunderkrankungen ist. Das Kapillarbett ist gut beschrieben, ein bisschen probedeutig. Hier gibt es zunächst das kontinuierliche Endothel, was eigentlich in den allermeisten Organen zu finden ist, was eine sehr resolute und sehr gut definierte Barriere zwischen all dem, was im Gefäß ist und dem, was im Interstitium unserer Organe stattfindet, bildet. Und dies ist natürlich äußerst prominent anhand der Blut-Hirn-Schranke, aber auch in der Lunge oder im Herzen. Ein paar kleinere Organe, wie zum Beispiel die Tubuli in der Niere oder auch der Plexus choroideus im Hirn, haben dieses fenestrierte Kapillarbett, das ist sehr spezialisiert. Und es gibt noch das diskontinuierliche Endothel, um die Probedeutung hier komplett zu machen, zum Beispiel in den Sinusoiden der Leber oder auch im Knochenmark. Grundsätzlich haben wir es aber, wenn wir intensivmedizinisch denken, in erster Linie mit dem kontinuierlichen Kapillarendothel zu tun, was sehr resolut ist, zu regulieren, was über es herübertritt. Endothelzellen lassen sich sehr gut beforschen. Man kann Endothelzellen gut isolieren aus dem Menschen, aus der Maus, aus verschiedenen Organen in Kultur halten. Sie teilen sich 5, 6, 7 Generationen. Danach fangen sie an, ein bisschen ihre Endothel-Eigenschaften zu verlieren. Und wenn man gute Forschung machen will, sollte man sie dann nicht mehr nehmen, sondern ein neues Vial auftauen oder neu isolieren. In der Kultur sehen die so aus. Sie sind sogenannte Corpelstone-like Morphology. Man sieht das da oben. Man kann auch das Zytoskelett sehr gut sehen. Hier ist das Aktin angefärbt. Das heißt, das ganze Zytoskelett, was die Form der Endothelzellen und diese kupfersteinartige oder Corpelstone-like Structure sozusagen macht, im Prinzip kann man gut erkennen. Jetzt muss man wissen, Endothelzellen sind ja nie statischen Bedingungen ausgeschöpft oder ausgesetzt. Ne? In vivo ist das ja etwas, was überhaupt nie passiert. Endothelzellen sind immer in einem Fließgewässer und dieses Fließgewässer prägt das Endothel extrem. Und was wir hier machen, sieht zwar hübsch aus und teilt sich auch nett und ist im Labor gut zu haben, aber es ist ein völlig unphysiologischer Zustand. Und leider ist es technisch sehr aufwendig, weil man muss auch versuchen, diese Kulturen sozusagen frei von Bakterien zu halten. Aber es ist natürlich möglich, auch hier Shear Stress zu applizieren, der vergleichbar ist zu arteriellen oder venösen Gefäßen. Und siehe da, die Endothelzellen machen sofort etwas. Binnen weniger Stunden elongieren sie sich entlang des Shear Stresses. Es moduliert völlig das Genexpressionsprofil dieser Zellen und auch das Oberflächenexpressionsprofil. Und wir haben es hier mit einem völlig anderen Zelltyp zu tun. Also Vorsicht bei der Interpretation von nahezu allen Daten, die aus dem In-vitro-System kommen. Ein bisschen habe ich ja angekündigt, ich möchte Sie begeistern für die Unterschätztheit sozusagen dieses Organs. Deshalb muss ich ein bisschen auf die vielfältigen Funktionen eingehen. Eine Funktion des Endothels ist sicherlich die Freisetzung von Vasodilatantien, wie zum Beispiel Stickstoffmonoxid oder Prostazyklin. Auch das kann man im Labor sehr gut untersuchen, zum Beispiel an den Gefäßen, die einen sehr großen Anteil an der vaskulären Resistance haben, wie zum Beispiel den mesenterialen Widerstandsgefäßen, die man aus dem Gekröse des Darms sozusagen isolieren kann. Und hier sieht man im Labor, soll ich mal starten, man so ein isoliertes Gefäß hat. Und man macht da Acetylcholin drauf, dann macht es eine nette endothelvermittelte Vasodilatation und weitet sich. Das kann man über die verschiedenen Dosierungen von Acetylcholin auch gut erfassen. Und wenn man jetzt ein Haar durch dieses kleine Gefäß schiebt und dadurch das Endothel kaputt macht, dann passiert es nicht mehr. Wir können quasi dann nichts mehr sehen. Mir tut es ehrlich gesagt, ich war lange im Herzsaal bei uns oberärztlich tätig, mir tut es da total weh, wenn ich sehe, was unsere Kardiologen oder die Kardiochirurgen machen mit ihren venösen oder auch arteriellen Grafts. Die werden erstmal gepuncht. Also wenn man Endothel im Labor kaputt machen will, dann puncht man es, das Gefäß. Dann werden die geflasht und dann werden die gestretched. Ne? Und man denkt eigentlich, wie ist es eigentlich möglich, dass dieses Gefäß keine Thrombose bekommt und sofort wieder verschlossen ist. Aber anscheinend geht es ja. Wahrscheinlich liegt es am Heparin. Neben der Regulation von Gefäßweite, Gefäßtonus und auch Perfusion, darf man nicht vergessen, haben wir einen wesentlichen Bestandteil der Endothelfunktion durch sogenannte Adherence Junctions an Barriereintegrität. Das heißt, hier haben wir eine kontinuierliche vaskuläre Barriere, die äußerst definiert ist. Die setzt sich zusammen, wie gesagt, aus Adherence Junctions, aber auch Tight Junctions. Und man kann das in der Elektronenmikroskopie gut sehen. Wie hier, kann man sehen? Nee, kann man nicht sehen. Muss man eben gucken, ob ich das. Wie sich hier sozusagen die ganz festen und auch völlig definierten Adherence Junctions zusammenfassen und die Endothelzellen auch nicht so aneinander liegen, wie es uns unsere Grafiken immer weiß machen, sondern natürlich ein bisschen Overlap haben. Den hier? Ja, da, okay. Eine weitere Funktion des Endothels ist, dass das Endothel eigentlich gar nicht da zu Ende ist, wo wir denken, dass es zu Ende ist und hier der Blutstrom direkt ist, sondern es gibt einen ganz dicken Layer von Glykokalyx. Die Glykokalyx ist ein aus Proteoglykanen, diversen weiteren Ketten von sehr hydrophilen Strukturen bestehender dicker Biofilm, der bis zu 1 Millimeter dick sein kann und im Prinzip eine sehr hydrophile Oberfläche macht, die zum Beispiel ganz streng mit Albumin in Kontakt steht und da letztendlich auch den Übertritt von diesen Makromolekülen dann in das Interstitium regelt. So sieht die Glykokalyx aus in der Ultrastruktur, hier elektronenmikroskopisch. Und wir können dieser Glykokalyx mit den Dingen, die wir in der Intensivmedizin sehr schaden, da komme ich gleich noch drauf. Ja, und eine weitere Bedeutung des Endothels ist auch die, muss man sagen, Abwesenheit von Adhäsionsmolekülen, die aber gerade im Rahmen der systemischen Inflammation gut hochreguliert werden können. Und eigentlich ist eine der Hauptaufgaben des Endothels Antiinflammation. Was passiert nämlich, wenn es zu systemischer Inflammation kommt, zur Exposition von Zytokinen, Chemokinen und so weiter des Endothels. Das Endothel fängt an, Oberflächenrezeptoren hochzuregeln, die den Leukozyten sagen, kommt mal her und interagiert mit mir. Und genau das ist das, was passiert. Da gibt es eine sehr definierte Kaskade. Der Leukozyt kommt, er rollt erst, dann wird er langsam, dann fängt er an zu adherieren, dann geht er entweder parazellulär oder transzellulär durch das Endothel und erhält so letztendlich Eintritt in das Interstitium. Und wir wissen mittlerweile, dass viele Immunzellen, wie zum Beispiel neutrophile Granulozyten, hier auch theoretisch sehr viel Schaden anrichten können. Hier ist mal ein Video, das ist eine kleine Venule. Und man kann hier sehr gut sehen, wie natürlich die meisten zellulären Bestandteile des Blutes einfach durchrauschen. Aber viele Leukozyten machen genau das, was das Schema eben angedeutet hat. Sie interagieren mit dem Endothel, sie fangen an zu rollen. Wie man hier sieht, sie fangen dann an zu adherieren und auch aus dem Endothel, durch das Endothel hindurchzutreten. Ein neues Konzept, das möchte ich Ihnen gerne nur kurz anreißen, ist das der Reverse Transendothelial Migration. Man hat gesehen hier, das sind Arbeiten von Suss und Norshore, die ganz tolle Arbeiten dazu auch in Videoformaten veröffentlicht hat. Man sieht hier ein kleines Gefäß sozusagen von innen und in Videos, die sie auch bei YouTube zur Verfügung stellt, sieht man, wie neutrophile Granulozyten, die sind hier gelabelt, die treten durch das Endothel und treten dann später wieder hinein. Das heißt, diese Immunzellen sind aus der Vaskulatur herausgetreten, in das Interstitium, sind geprägt worden, haben auch einen anderen Phänotyp und kommen in das Gefäßsystem wieder hinein und können unter Umständen in anderen Organen Dinge anrichten, die wir nicht im Ansatz im Moment verstehen. Das ist also ein kurzer Abriss durch die Funktionen und vielfältigen Funktionen und potenzielle Bedeutung für die Organfunktion und Integrität der Endothelzelle. Bottom line muss man sagen, eine brave Endothelzelle sollte fast nichts tun. Sie ist in einem sogenannten quiescent state. Sie sollte weder Thrombose machen, noch sollte sie Leukozyten adherieren lassen, noch sollte sie die Schotten aufmachen und die Flüssigkeit durchlassen. Sie sollte am besten so bleiben, wie sie ist. Wir wissen, dass das in vielen Patienten noch nicht mal at baseline sozusagen der Fall ist, aber idealerweise würde das so sein. Was machen wir jetzt mit unserem Patienten? Wir machen Infusionstherapie. Wir applizieren vasoaktive Substanzen. Wir haben chirurgischen Stress. Wir applizieren endogene Katecholamine, die vaskulär wirksam sind. Wir haben Hyperglykämie. Zytokinsturm, dysregulierte Immunzellen. Ich habe keinen Randomized Controlled Clinical Trial, den ich Ihnen mitbringen kann, aber in unserer Intuition wird uns klar, hier passiert etwas mit diesem Organendothel, was für unsere Patienten einen Impact haben muss. Im Schema sieht das Ganze so aus, schrecklich, es passieren viele furchtbare Sachen. Was passiert zum Beispiel? Die Thromboxanproduktion und NO-Produktion wird gestört. Die bedarfsadaptierte Vasodilatation ist gestört. Das kann man auch im Menschen eigentlich gut untersuchen. Man kann die Endothelfunktion im Menschen gut untersuchen. Man macht das so, man nimmt so einen Kaff, pumpt den auf am Arm, macht eine Stase. Dann guckt man sich das Gefäß an, zum Beispiel die Brachialarterie mit Ultraschall. Dann macht man diese Stase nach einer Zeit auf und es kommt zu einer plötzlichen Bandschubspannung. Einfach deshalb, weil ich wieder Schier habe. Daraufhin öffnen sich mechanosensitive Calciumkanäle. Es wird NO liberiert, das Gefäß wird etwas weiter. Und das kann man letztendlich im Ultraschall messen. Das ist eine Funktion der endothelialen Kompetenz sozusagen. Diese endotheliale Kompetenz können wir ganz einfach auch im Gesunden einschränken, nämlich indem wir das trinken. Wenn wir jetzt uns gleich in der Pause eine 0,3 Coca-Cola nehmen, dann steigt unser Blutzuckerspiegel an. So kompetent wir auch sein mögen mit unserem Insulin, er steigt an. Und wenn ich mir angucke, was dann passiert mit meiner durchflussvermittelten Dilatation meiner Brachialarterie, sie ist in der ersten Stunde nach der Coca-Cola ziemlich gestört, nominell auf die Hälfte reduziert und ich bin im Gesunden. Nach 2 Stunden hat die sich erholt, aber bei Baseline ist sie immer noch nicht. In Patienten, die einen gestörten Glukosestoffwechsel haben, ist dies prominenter und bleibt länger. In Patienten mit Diabetes erholt es sich nicht. Wenn wir dasselbe Experiment wiederholen mit unserer isolierten Arteriole und einfach nur den Glukosespiegel erhöhen, dann funktioniert das hier nicht mehr. Man muss wissen, die Endothelzelle ist eine von ganz wenigen, die nicht regulieren kann, wie viel Zucker in sie hineinkommt. Das heißt, der Zucker, den ich löslich habe in meinem Blut, den habe ich auch in meiner Endothelzelle. Was macht Zucker? Er kurbelt Stoffwechselwege an. Alle. Er kurbelt ein. Also, wir waren bei der endothelvermittelten Vasodilatation, die durch Hyperglykämie quasi unkenntlich gemacht werden kann. Wir wissen ja auch, dass letztendlich Hyperglykämie ein großes Thema ist, auch zum Beispiel in der Prävention der Acute Kidney Injury perioperativ ist letztendlich die Hyperglykämie Leukämie eines der KDIGO-Bundles, um letztendlich AKI präventiv anzugehen. Hier ist es letztendlich auch klar, dass es nicht nur die Hyperglykämie alleine, sondern auch der Slope, den die Patienten ausgesetzt sind, also von sehr hohen Glukosespiegeln auf quasi Normo, auf wieder hoch und so weiter, dass der letztendlich wahrscheinlich auch durch die Kompromittierung der renalen Perfusion dazu beiträgt, dass die Patienten ein höheres Risiko haben, eine akute Nierenschädigung zu entwickeln. Und Hand aufs Herz, wenn wir uns unsere Patienten ankommen, sie ansehen, die kommen präoperativ für große Chirurgie, zum Beispiel zum herzchirurgischen Eingriff. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen am Haus ist, aber wir haben deutlich noch Raum für Verbesserungen in unseren Patienten, wenn wir sie präoperativ versorgen. Verminderte Vasodilatation oder verminderte Kompetenz zur Vasodilatation, die, wo das Endothel schon einen triftigen Beitrag hat, gibt es auch in anderen Organen. Wie zum Beispiel ist hier gezeigt worden in dieser Arbeit, dass bei Patienten, die ein Delir haben, letztendlich die Blutflüsse in eigentlich nahezu allen möglichen Hirnregionen und kleineren Arteriolen signifikant eingeschränkt sind und dass sie sich mit der Verbesserung der Patienten letztendlich auch deutlich wieder verbessern. Sehen wir das auch im perioperativen Kontext? Ja, wir sehen das. Ich meine, wir kennen diese Patienten, die am ersten Tag nach herzchirurgischem Eingriff vielleicht einmalig krampfen oder natürlich auch delirant sind. Und wenn wir diese Patienten mal regelhaft durchs MRT schieben, hier eine Studie, wo man das gemacht hat, 24 Stunden nach herzchirurgischem Eingriff, dann sehen wir letztendlich Läsionen, die durch eine prolongierte Ischämie zustande kommen, die letztendlich keine partikuläre neurologische Klinik auslösen, aber die schon ein Produkt sind von Minderperfusion, obwohl auf dem Papier in Anführungsstrichen alles gut gelaufen ist. Eine weitere Funktion des Endothels war letztendlich die Aufrechterhaltung der strikt regulierten vaskulären Barriere und diese leidet äußerst unter den perioperativen Noxen. Was passiert, und das kann man letztendlich auch elektronenmikroskopisch gut sehen, genau diese Tight- und Adherence-Junctions, die übereinander liegen, die den Übertritt von sowohl löslichen als auch zellulären Bestandteilen. Hier kommt es letztendlich richtig zum Aufreißen dieser sonst dichten endothelialen Zell-Zell-Kontakte und elektronenmikroskopisch sieht es richtig schrecklich aus und es ist kein Wunder, dass die Patienten letztendlich ein Ödem entwickeln. Wir kennen das, dass wir Patienten haben, die sehr durstig sind und einfach viel Volumentherapie bekommen, auch makroskopisch anschwellen und wir sehen das aber auch in Organen, die uns gar nicht so ersichtlich sind, wie zum Beispiel hier wiederum auch eine MRT-Analyse nach herzchirurgischem Eingriff und wir sehen letztendlich den Übertritt von Kontrastmittel an diversen Stellen in das Hirnparenchym, wo es nun wirklich aufgrund der ansonsten noch strikteren geregelten Blut-Hirn-Schranke eigentlich wirklich nicht dazu kommen sollte. Die erhöhte Permeabilität sehen wir nicht nur im Gehirn oder vielleicht auf der Haut, sondern wir sehen sie letztendlich auch prominent in der Lunge. Auch hier grundlagenwissenschaftlich sehr gut nachzuvollziehen. Hier mal ein histologischer Schnitt durch eine Maus, die eine Scheinoperation bekommen hat, versus eine Maus, die eine Sepsis hat aufgrund von polymikrobieller Peritonitis. Was passiert eigentlich molekular gesehen? Man muss sagen, normalerweise tragen diese das vaskulär-endotheliale Katerin, das ist eigentlich so der prominenteste Vertreter, sehr dazu bei, dass hier wirklich nichts, was nicht soll, auch rübergeht. Aber die inflammatorischen Mediatoren führen dazu, dass es hier zur Phosphorylierung kommt an verschiedenen Tyrosinresten. Das ist mittlerweile sehr gut beforscht, welche Tyrosinreste regeln eigentlich, dass hier Flüssigkeit durchgeht, welche Tyrosinreste regeln eigentlich, dass hier Leukozyten durchtreten können. Man weiß mittlerweile, das sind unterschiedliche Vorgänge. Aber die perioperativen Noxen im Rahmen der systemischen Inflammation, die führen letztendlich zur prominenten Hochregulation, auch der, die den Flüssigkeitsübertritt begünstigen. Was passiert? Wir bekommen ein Kapillarlecksyndrom. Was ist das Problem eigentlich, wenn das jetzt in das Interstitium geht? Das Problem können wir sehen, wenn wir uns die Mikrozirkulation unserer Patienten angucken und das geht sehr gut mit einer Kamera, zum Beispiel unter der Zunge. Und hier sehen wir, dass diese ganze interstitielle Flüssigkeit dazu führt, dass es zur richtigen Kompression von kleinen Kapillaren kommt. Wir sehen Kalibersprünge, Rarifizierung und letztendlich hat man das Ergebnis einer kompromittierten Mikrozirkulation. Hier einmal ein Video von einem Patienten mit intakter Mikrozirkulation. Das kann man sehr gut quantifizieren in sehr vielen verschiedenen Parametern, die man erheben kann. Wir sehen das Flitzen von roten Blutzellen, die sieht man halt am besten. Überall eigentlich, wir sehen eine hochgradige Dichte von Kapillaren, wohingegen in einem Patienten, der auch dem gleichen kardiochirurgischen Eingriff unterzogen wurde und nominell auf dem Papier nicht mehr Vasopressoren, nicht mehr Volumen, nicht mehr Laktat und keine veränderte Makrohämodynamik hat, ein völlig anderes Bild der Mikrozirkulation. Sie sehen hier, wie es richtig slutscht in diesen kleinen Kapillaren, es geht nicht richtig vorwärts. Wir sehen auch eine ganze Menge Gewebebestandteile, wo gar keine Kapillaren sind, wo gar kein Stoffaustausch stattfinden kann. Hier nochmal, das ist eine andere Art von Kamera, eine andere Art von Kamera, um das aufzuzeichnen. Hier im Prinzip auch ein ähnliches Bild, dies hier ein septischer Patient. Also die Entität der Funktionalität der Mikrozirkulation ist losgelöst von der Makrozirkulation und leider auch losgelöst von dem, was wir auf unserem Laborzettel sehen. Und nur weil wir kein Laktat haben, heißt das nicht, dass wir eine eklatante Mikrozirkulationsstörung haben, wo wir uns gar nicht schlechterdings vorstellen können, dass sie nicht zum Outcome unserer Patienten irgendwie beitragen muss. Die Glykokalyx leidet auch extrem unter dem, was wir tun. Alleine die Infusion von kristalloider Flüssigkeit führt dazu, dass in unserem Endothel diese Glykokalyx massiv degradiert wird. Einfach nur aufgrund von Infusionstherapie. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein bisschen einen Überblick geben darüber, was die vielen Funktionen sind und auch die potenzielle Dysfunktion des Endothels. Was können wir denn jetzt machen? Wir müssen eigentlich anfangen, die Noxen, die wir haben, zu verstehen, um eine Grundlage zu haben, sie zu modulieren. Wir sollten den Effekt der Noxen auf das Endothel reduzieren oder auch die endotheliale Resilienz stärken. Die endotheliale Resilienz stärken, da gibt es eine ganze Menge Mechanismen und Ansätze, wie wir unsere Patienten, obwohl sie eine gewisse Krankheitslast haben, so vorbereiten können, dass sie besser und wahrscheinlich auch outcome-relevant zum Beispiel in große chirurgische Eingriffe gehen. Das sprengt ein bisschen die Zeit, aber über diese beiden Dinge möchte ich noch kurz ein paar Ansätze Ihnen mit nach Hause geben. Wir wissen, dass es im Rahmen von herzchirurgischen Eingriffen zum Beispiel, also großer Chirurgie, zur Immunmodulation kommt. Mein Kollege zuvor hat ja nun auch sehr viel darüber schon gesprochen, wie proinflammatorische, gerade im Rahmen von herzchirurgischen Vorgänge, da prominent sind. Wir sehen zum Beispiel einen Anstieg der Neutrophilen, wir sehen einen Anstieg der Monozyten und diese ganzen Immunzellen, die machen natürlich auch alle möglichen Zytokine. Das kann man mittlerweile sehr viel differenzierter sehen, aber wir sehen letztendlich hier einen Ausschnitt, wie auch wieder Interleukin 6 und so weiter. Zytokine steigen einfach im perioperativen Kontext an. Aber wissen wir das eigentlich alles, was das hier ist und was das zu bedeuten hat? Der Kollege hat schon sehr viele Details dazu gebracht und ich möchte noch einen weiteren Aspekt sozusagen mit in die Waagschale werfen. Wenn wir uns mal diese ganzen Interleukine angucken, ganz viele Interleukine, Wachstumsfaktoren, alle möglichen Chemokine, die unsere Immunzellen ausschütten, kennen wir sie eigentlich wirklich? Kennen wir sie wirklich? Und fällt uns nicht was auf? Fällt uns nicht was auf, wenn wir die Aminosäurestruktur am N-terminalen Ende angucken, dass alle ein Prolin dort haben? Und ist es relevant? Wenn wir uns den N-Terminus angucken mit diesem, so im Englischen so schön griffig gesagt, nicht vorletzten, sondern penultimate Prolin, dann ist das relevant. Das hat auch einen Grund, warum das so konserviert ist. Prolin ist in der Struktur eine besondere Aminosäure. Sie führt dazu, dass es einen Kink gibt in der Aminosäurekette, einfach aufgrund der Struktur und der Tertiärstruktur, zu der sie führt. Wir wissen, dass dieses penultimate Prolin in die Regulation von der Rezeptorpräferenz und auch der Aktivität von nahezu allen relevanten Zytokinen und Chemokinen irgendwie involviert ist. Aber wir wissen total wenig darüber. Ich durfte gerade ein Paper für Science Translational Medicine reviewen, wo endlich gezeigt wurde, was eigentlich passiert, wenn dieses penultimate Prolin von Interleukin 6 abgespalten wird. Es wirkt nämlich ganz anders. Und dieses penultimate Prolin, diese zwei Aminosäuren, die werden regelhaft abgespalten von einer Peptidase, die besonders ist, nämlich die DPP4. Es gibt drei Peptidasen, die im Prinzip im humanen System relevant sind. Die hier übernimmt aber die meiste und hat die meiste Aktivität. Die DPP4 kommt Ihnen sicher bekannt vor. Aufgrund dieses penultimate Prolin, das sie erkennt, hat sie über 80 Substrate. Und es gibt einen klinisch zugelassenen Inhibitor, nämlich die Gliptine, wie zum Beispiel das Sitagliptin, das in Deutschland am meisten verschrieben ist. Was macht es? Es verhindert, dass die DPP4 am Glucagon-like-Peptid zwei Aminosäuren abspalten kann. Dadurch ist das Glucagon-like-Peptid länger aktiv und kann länger regulierend in den Glukosehaushalt eingreifen und ist deshalb Sitagliptin ein Antidiabetikum. zum Beispiel Januvia. Kennen wir alle gut. Wir wollten wissen, können wir durch DPP4-Modulation vielleicht die Immunantwort so ändern, dass sich durch ganz viele kleine Stellschrauben ein Effekt ergibt, der als Effektororgan Vaskulatur für uns von Nutzen sein kann, zum Beispiel in der systemischen Inflammation. Wenn man Sitagliptin in eine septische Maus spritzt, dann sieht man, dass diese septische Maus weniger Leukozyten macht in der Sepsis. Sie hat auch weniger Zytokinsturm. Und zum Beispiel in der Lunge scheint die Vaskulatur eine bessere Integrität zu haben. Hier ist weniger Ödem, hier sind weniger Immunzellen. DPP4-Inhibitoren sind nicht besonders gut publiziert bislang, aber sie werden langsam heißer und sie sind schon seit mehreren Jahren postuliert, man ihnen eine große Zukunft. Wir haben auch herzchirurgischen Patienten Sitagliptin gegeben, beziehungsweise haben es einfach weiternehmen lassen. Ich muss auch sagen, dass wir unseren Standard für perioperative Antidiabetika mittlerweile dahingehend umgestellt haben, dass wir DPP4-Inhibitoren perioperativ gerne weitergeben. Was wir sehen in Patienten, die Sitagliptin genommen haben, die haben eine völlig andere zelluläre Oberflächenantigenkomposition ihrer variiertesten Immunzellpopulationen als Patienten, die sie nicht genommen haben. Wir sind mittendrin in der Analyse, deshalb kann ich noch nicht so viel zeigen im Moment dazu. Was wir aber schon gemacht haben, ist, dass wir untersucht haben, Patienten, die Sitagliptin haben oder Patienten, die es nicht haben, alles Diabetiker, um diesen Diabetes als Confounder da rauszunehmen. Die, die Sitagliptin genommen haben, die haben weniger Volumen, weniger Vasopressoren bei gleichem mittleren arteriellem Druck gehabt und eklatante Unterschiede in der Mikrozirkulation. Unter den vielen Substraten, die Sitagliptin hat, ist auch eins, was mich schon als PJlerin wirklich sehr interessiert hat, und das ist Procalcitonin. Als ich PJlerin war auf der Intensivstation, habe ich gefragt, warum bestimmt ihr das? Ja, wegen Sepsis und mal Antibiose und mal gucken. Was macht denn das? Keine Ahnung. Kann ja nicht sein. Kann doch nicht sein, dass wir nicht wissen, was es tut. Wenn wir Procalcitonin in eine Maus spritzen, und es ist das Einzige, was wir tun, wir spritzen rekombinantes Procalcitonin in eine Maus, dann bekommt sie einen höheren Hämatokrit, einen höheren Hämoglobin. Warum? Weil sie Volumen shiftet ins Interstitium, weil sie ein vaskuläres Leck bekommt, weil sie ein Ödem bekommt, zum Beispiel in der Lunge, was, ich will jetzt nicht sagen, aussieht wie das einer septischen Maus, aber angedeutet ist das so. Auch in vitro kann man das nachvollziehen. Wir sehen, wie VE-Katerin-basiert die Schranken aufgehen und wir konnten letztendlich jetzt den ganzen Mechanismus auf molekularer Ebene aufzeigen und publizieren. Wenn Procalcitonin ein Substrat der DPP4 ist, dann heißt es ja auch, es gibt zwei verschiedene Formen. Es gibt eine, die ist 116 Aminosäuren lang, so steht es auch bei Wikipedia, 116 Aminosäuren. Aber es gibt auch eine, die ist 114 lang. Die hat nämlich die zwei Aminosäuren am N-terminalen Ende nicht. Und wir haben diese beiden Formen gemacht und wir konnten letztendlich zeigen, nur die kurze ist die vaskulär aktive. Und die lange wird durch DPP4 in die kurze überführt. Und die kurze ist die vaskulär aktive und führt zur Öffnung des Lecks. Im Umkehrschluss ist es so, wenn ich die Aktivierung, also das, die Verkürzung der langen Form inhibiere oder diesen Rezeptor, den wir identifizieren konnten, dann kann ich die vaskuläre Barriere schützen. So sieht es aus. Interessant ist, dass beide Substanzen klinisch zugelassen sind. Das heißt, mit beiden Substanzen können wir relativ schnell auch hier Translation betreiben. Wenn wir uns jetzt herzchirurgische Patienten mal angucken und dichotomisieren, wir sehen Effekte im Labor von Procalcitonin ungefähr ab 1 Nanogramm pro Milliliter. Und wir dichotomisieren die einfach in diejenigen, die über 1 Nanogramm pro Milliliter haben postoperativ und die, die es nicht haben. Dann sehen wir, dass diejenigen, die Procalcitonin haben, was höher ist, länger am Bypass waren, mehr Volumen brauchen und auch höheren Vasopressorbedarf haben. Und es sind auch diejenigen, die letztendlich eine deutlich weniger intakte Mikrozirkulation haben. Ich freue mich, dass dieses Thema im Moment jetzt gerade aktuell Aufmerksamkeit auch in der Klinik hat, dass Procalcitonin vielleicht begriffen werden kann, nicht nur als Indikator, sondern auch als Mediator. Wenn wir das Endothel noch ganz zum Abschluss als Organ betrachten, dann müssen wir auch respektieren, dass es hier endotheliale Erkrankungen gibt. Und eine davon, die auch als solche total unterschätzt ist, ist eigentlich Covid-19. Und der Peter Libby, ist der kardiovaskuläre Papst sozusagen, hat schon ganz früh in der Pandemie gesagt, Covid-19 ist eigentlich eine Endothelerkrankung. Wenn wir uns jetzt Patienten aktuell angucken mit Long-Covid-Syndrom, dann sehen wir, dass die Patienten, die kritisch krank waren mit Covid, eine Einschränkung der Mikrozirkulation hatten, hier pink, und die, die Long-Covid hatten oder haben, immer noch haben, die erholen sich, was ihren mikrovaskulären Phänotyp betrifft, nur äußerst bedingt. Covid-19 oder das SARS-CoV-Virus hat zwei Wege, das Endothel zu schädigen. Zum einen gibt es eine direkte Infektion und indirekte Mechanismen über den Zytokinstrom. So oder so sind es letztendlich diverse Funktionen, die das Endothel hat, die dadurch kompromittiert werden. Und wenn wir ehrlich sind und wir gucken uns den ganzen Strauß von der akuten Covid-Erkrankung oder auch dem Long-Covid-Syndrom an, dann kann man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass sich all dies hier drin auch irgendwie vereinen lässt. Ich darf schließen und hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen eine Idee davon geben konnte, warum ich denke, dass das Endothel auf jeden Fall ein Brandbeschleuniger ist, warum es Hoffnung hat für uns in der Zukunft. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.